Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Wir haben in den letzten Tagen und Wochen ja sehr viel über schwere Waffen in Deutschlandfunk Nova gesprochen, über verschiedene Panzertypen zum Beispiel. Deutschland hat sich ja nach einigem Zögern dazu entschieden, auch schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Jetzt sollen auch noch 7 Panzerhaubitzen dazukommen. Andriy Melnyk, der ukrainische Botschafter in Deutschland, der hat sich heute allerdings mal wieder ziemlich aufgeregt. Er sagt, Deutschland verspricht viel, aber angekommen ist von den schweren Waffen bisher nichts. Zum Beispiel von den zugesagten Gepard-Panzern.
Ich kann Ihnen berichten, dass es keinen Millimeter Fortschritte gegeben hat, obwohl die deutsche Öffentlichkeit wahrscheinlich glaubt, dass diese Maschinen schon längst an der Front sind.
Jetzt ist Andriy Melnyk ja nicht unbedingt für Zurückhaltung bekannt. Wir schauen uns das also gleich nochmal genauer an, was denn nun der aktuelle Stand ist bei der Lieferung schwerer Waffen. Und wir schauen natürlich auch auf die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Und wir beschäftigen uns mit einer sehr intimen Frage. Wo sind eigentlich eure Kontoauszüge? Heftet ihr die noch schön sorgfältig zu Hause ab oder habt ihr alles digital?
Also wichtig ist, dass man das entsprechend abspeichert, meinetwegen als PDF-File für das jeweilige Kalenderjahr.
Das sagt Steuerberater Raimond Kudras. Ich habe das bisher nie gemacht und dachte auch immer, dass die ja ewig digital aufgehoben werden. Das ist aber nicht so. Deshalb gleich Tipps zur Ordnung. Könnte wichtig werden bei der nächsten Steuererklärung. Es ist Freitag, der 6. Mai. Kommt gut ins Wochenende. Mit uns.
Deutschlandfunk Nova.
Andriy Melnyk, der ukrainische Botschafter in Deutschland, ist ja bekannt für deutliche Worte und auch Kritik an der deutschen Bundesregierung. Heute Morgen bei unseren Kollegen im Deutschlandfunk hat er sich auch nicht zurückgehalten, hat gesagt, dass zwar viel angekündigt wird bei der Lieferung schwerer Waffen, aber wenig geliefert werde.
Es ist etwas, was für uns noch nicht klar ist, wieso man den Menschen hier weiterhin Märchen erzählte, anstatt schnell zu helfen.
Ja, wir schauen da jetzt nochmal genauer drauf, auch auf diese Vorwürfe. Was wird denn nun gerade geliefert und was nicht? Das machen wir zusammen mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Volker, Botschafter Melnyk sagt, dass von den zugesagten schweren Waffen bisher eigentlich nichts angekommen ist, dass da gerade Märchen erzählt werden. Hat er recht?
Ja, in gewisser Hinsicht hat er natürlich recht, weil es ja bei diesen Waffen jetzt nicht darum geht, die unmittelbar in die Ukraine zu liefern, sondern die müssen ja tatsächlich vorbereitet werden. Wir wissen ja alle, die Waffen in der Bundeswehr sind ja teilweise in einem desolaten Zustand und Waffen, um die es da geht, beispielsweise die Gepard-Panzer, die sind ja schon ausgemustert und die stehen jetzt auf dem Hof des Herstellers und müssen quasi wieder hergerichtet werden für den möglichen Einsatz. Die ganze Debatte geht ja auch darin, dass man sich inzwischen innerhalb der NATO darauf einstellt, dass der Krieg schon länger dauern wird und dass eben die Versorgung mit russischen Waffen, die die Ukraine bislang eingesetzt hat, dass die hinfällig ist. Deswegen gibt es ja auch diese Tauschprogramme, dass osteuropäische Staaten ihre Waffen an die Ukraine abgeben und dann selbst Waffen von den westlichen Staaten bekommen und dass eben die Ukraine lang-, mittel- und langfristig mit westlichen Waffen wird ausgestattet werden müssen, um überhaupt noch genügend Material für den Einsatz zu haben. Insofern sind das alles tatsächlich Geschichten, die jetzt nicht so schnell über die Bühne gehen, beispielsweise die heute zugesagten 7 Panzerhaubitzen 2000, die jetzt geliefert werden sollen. Das sind relativ moderne Waffen, insgesamt sollen es sogar 12 werden. Die sind einsatzfähig, aber auch die müssen noch vorbereitet werden und die Menschen müssen noch daran geschult werden. Das soll dann auch erst im Juni erfolgen.
Ist denn jetzt schon irgendwas an schweren Waffen aus Deutschland in der Ukraine gelandet?
Nein, nicht unmittelbar. Es gab einige Fuchspanzer, das sind also einfache Geschützpanzer gewesen. Aber jetzt wirklich schwere Waffen, wirklich Kampfpanzer sind in dem Sinne noch nicht gelandet. Das passiert jetzt erst Stück für Stück. Die müssen, wie gesagt, auch wirklich aufbereitet werden. Aber andere NATO-Partner haben Waffen geliefert in diesem berühmten Ringtausch. Beispielsweise auch den russischen T-72-Panzer. Es ist schon erstaunlich, wie uns das jetzt alles über die Zunge geht mit diesem ganzen militärischen Material. Aber das sind halt Waffen, die ukrainische Armee kennt, die man sofort einsetzen kann und die jetzt aus anderen osteuropäischen Staaten dorthin geliefert wurden. Und die Bundeswehr ihrerseits hat dann wieder Waffen an diese osteuropäischen Staaten abgegeben.
Du hast schon von der Panzerhaubitze 2000 auch gesprochen, die Deutschland ja jetzt angekündigt hat, an auch nochmal liefern zu wollen. Da müssen aber ja ukrainische Soldaten erstmal ausgebildet dran werden. Wann wären die denn dann wirklich in der Ukraine an der Front?
Ja, da heißt es jetzt wohl, dass es im Juni soweit sein soll. Und die ganze Überlegung mit dieser Waffe ist ja auch das spielt wieder in einem großen NATO-Kontext eine Rolle. Man wollte ja eigentlich ursprünglich gar keine Offensivwaffen liefern. Jetzt kann man natürlich bei so einer Panzerhaubitze schon denken, dass hier eine Offensivwaffe Kampfwaffe ist, aber sie soll doch primär defensiv eingesetzt werden. Also russische angreifende Truppen möglichst früh zerstören und das Material dort in Angriff nehmen, damit es überhaupt nicht zum Einsatz kommen kann, weil diese Waffe bis zu 40 Kilometer weit schießen kann. Das gilt jetzt als strategischer Vorteil. Es gibt ja auch eine Debatte dafür, ab wann diese Waffen tatsächlich von der russischen Seite als ein Eingriff in den Krieg gewertet werden können. Und da hieß es bislang immer, defensive Waffen, das könne man machen. Alles, was auf Offensivwaffen, möglicherweise auch den Leopardpanzer hinausläuft, könnte dann schon kritisch werden. Und diese Debatte läuft natürlich weiter. Russland schaut sich das ganz genau an, was da an westlichen Waffen geliefert wird und versucht ja auch immer früh zu reagieren, indem zum Beispiel die Versorgungswege dann doch schon relativ früh angegriffen werden. Immer mehr werden jetzt auch Schienenwege angegriffen, damit die Waffen überhaupt nicht in die Ukraine kommen können.
Jetzt gibt es ja auch Berichte, dass Deutschland gerade nach Munition sucht für die Gepard-Panzer. Die will es ja auch an die Ukraine liefern. Gibt es auf dieses Problem schon irgendwie eine Lösung?
Nein, auch das zeigt ja, wie sehr auch die Bundeswehr eigentlich überhaupt nicht mal darauf vorbereitet war, auf all diese Fragen, auf einen wirklichen militärischen Einsatz. Die Gepard-Panzer sind ja schon seit über 10 Jahren ausgemustert, stehen auf dem Hof des Herstellers und man hat hier in Deutschland auch gar keine Munition mehr vorrätig. Jetzt wird an allen Seiten der Welt versucht, diese Munition zu finden. Man ist wohl in Brasilien fündig geworden, da gibt es noch Vorräte, weil die Waffen auch dahin verkauft wurden. Und das muss jetzt alles aufwendig organisiert werden. Es ist ja auch nicht so, dass die Hersteller quasi noch die Maschinen in Schuss hätten, die solche Munition dann ruckzuck herstellen könnten, sondern das muss tatsächlich alles vorbereitet werden. Und da zeigt sich tatsächlich, dass diese ganze militärische Komponente in den letzten Jahrzehnten im Westen oder besonders hier in Deutschland deutlich vernachlässigt wurde und man jetzt Schwierigkeiten hat, das alles zu organisieren.
Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio über den Stand der schweren Waffenlieferung von Deutschland an die Ukraine. In Deutschlandfunk Nova. Dank dir, Volker.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rund 500 Zivilistinnen und Zivilisten sollen in den vergangenen Tagen aus der südostukrainischen Stadt Mariupol evakuiert worden sein. Die Stadt soll sich ja bis auf das Azov-Stahlwerk unter russischer Kontrolle befinden. Und die Ukraine rechnet damit, dass Russland das Stahlwerk bis Montag erobert haben will. Da sind ja immer noch ZivilistInnen eingeschlossen, auch ukrainische Soldatinnen. Und wir schauen jetzt auf die aktuelle Lage mit meiner Kollegin Gesine Dornblüt. Sie war lange unsere Korrespondentin in Moskau. Gesine, was ist denn über weitere Evakuierungen und auch Angriffe in Mariupol bekannt?
Die ukrainische Seite hat heute gesagt, es sei gelungen, nochmal 500 Menschen zu evakuieren aus der Stadt, wohl auch einige aus dem Stahlwerk, auch aus der Umgebung der Stadt. Genau überprüfen lässt sich das leider nicht aus der Ferne. Es gibt eine Videobotschaft, ein kurzes Video eines Militärsanitäters aus dem Stahlwerk. Er spricht von Verwundeten. Das klingt ziemlich hoffnungslos. Sie hätten keine Aussicht auf Evakuierung, würden sterben wegen Mangels an Medikamenten. Russland verlangt ja, dass dieses Militär im Stahlwerk sich ergibt. Bei der Evakuierung soll außerdem ein Fahrzeug angegriffen worden sein, das an der Evakuierung beteiligt ist. Es soll einen Toten gegeben haben, einen toten Soldaten. Mehrere ukrainische Soldaten sollen verwundet worden sein und das trotz der Feuerpause, die ja Russland angekündigt hatte.
Wie muss man sich denn das Leben in Mariupol sonst gerade vorstellen? Also die Stadt ist quasi komplett unter russischer Kontrolle. Was heißt das für die Menschen, die immer noch dort sind?
Ja, so viel wissen wir gar nicht. Es kommen vereinzelt Nachrichten aus der Stadt in die Welt. Die Menschen versuchen sich, die noch da sind, mit der Situation zu arrangieren. Es gibt immer wieder Bilder von Menschen, die auf der Straße kochen, weil ihre Häuser zerstört sind oder weil die Gasleitungen nicht funktionieren. Die machen offenes Feuer auf der Straße. Wir wissen, dass der Rubel als Zahlungsmittel eingeführt wurde, dass ukrainische Fernsehsender abgestellt wurden. Russische Sendungen sind nur noch zu hören aus Russland. Schon seit Wochen stehen die Menschen an für Lebensmittel, die aus Russland geliefert werden, weil ja Hilfskonvois aus ukrainisch kontrolliertem Gebiet immer schon verhindert wurden. Und es gibt auch Bilder, die zeigen, wie die Ortsschilder ausgewechselt werden. Eigentlich ist in der Ukraine, sind die Namen immer zweisprachig, ukrainisch-englisch. Da steht jetzt auf dem Foto zumindest nur noch Mariupol auf Russisch.
Die UN haben heute erklärt, dass 25 Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine für den Export feststecken, weil Russland die Häfen blockiert. Auf wen wirkt sich das am meisten aus?
Ja, die Ukraine ist ja einer der größten Getreideexporteure der Welt. Und dementsprechend bekommen vor allen Dingen Länder in Afrika das zu spüren. Schon jetzt, es sind ja dort teilweise die Getreidepreise explodiert. Und UN-Generalsekretär Guterres hat davor auch immer schon gewarnt und hatte sich bei seiner Reise nach Moskau und Kiew auch dafür einsetzen wollen, dass diese Blockade aufgehoben wird, was aber bisher nicht erfolgt ist und auch ziemlich schwierig sein wird. Verschiedene Staaten haben angeboten, bei alternativen Routen zu helfen. Die Ukraine selbst wird wahrscheinlich die Folgen dieses Exportstopps oder der heftigen Einschränkungen erst später zu spüren bekommen, weil nämlich Arbeitsplätze verloren gehen, weil der Ukraine Einnahmen entgehen. Es ist auch so, dass Getreide nicht nur feststeckt, weil der Export blockiert ist, sondern es soll auch Getreidevorräte ukrainische sollen auch verbrannt sein bei Raketenangriffen, russischen Raketenangriffen auf Getreidesilos.
Lass uns noch ganz kurz auf einen letzten Aspekt schauen. Ein Sprecher des russischen Außenministeriums hat gesagt, Russland werde in der Ukraine keine Atomwaffen einsetzen. Kann man sich auf so eine Aussage verlassen?
Erstens nein, denn das wird nicht im Außenministerium entschieden, das entscheidet Präsident Putin. Allerdings muss man auch sagen, dass Russland nie offiziell richtig direkt gedroht hat mit dem Einsatz von Atomwaffen. Es sind immer eher Worthülsen, sehr schwammig formuliert, eben gerade um Angst zu schüren.
Gesine Dornblüt über die aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine. Dank dir für die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn wir über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine berichten, dann spielt die Sorge vor einem möglichen dritten Weltkrieg auch immer eine Rolle. Und in dem Zusammenhang die Gefahr eines Atomkrieges zwischen Putin und der NATO. Was das konkret heißen würde, das kann oder mag man sich ja eigentlich nie vorstellen. Aber sollten wir da vielleicht mal mehr drüber reden, also was da gerade eigentlich auf dem Spiel steht? Unser Reporter Martin Grinner ist heute mal rausgegangen in den Bonner Hofgarten, wo Anfang der 1980er Jahre die größten Anti-Atomwaffendemos in Deutschland stattgefunden haben, und hat bei euch nachgefragt.
Was denkst du, sollten wir mehr über Atomwaffen reden und was ein atomarer Krieg bedeuten würde?
Da ich jetzt zum Beispiel gar nicht so viel darüber weiß, vermutlich schon.
Das Bewusstsein ist auf jeden Fall wichtig zu haben. Ich glaube allerdings jetzt nicht, dass wir Gefahr laufen, in einen Atomkrieg zu schlittern.
Manche sagen ja, dass das sehr weit weg ist, dass sowas auf jeden Fall nicht passieren würde. Aber wir haben es ja eigentlich schon gesehen mit der Ukraine. Da haben ja auch viele geglaubt, dass Putin jetzt keinen Angriff starten wird. Und es ist ja trotzdem passiert. Deswegen denke ich schon, dass man sich da halt schon Gedanken machen sollte.
Ich finde schon, dass man da drüber reden sollte. Hätte ich jetzt wahrscheinlich noch vor ein paar Monaten anders beantwortet. Aber
was wäre deine Haltung gewesen?
Vor ein paar Wochen hätte ich nie gedacht, dass wir uns noch mal jemals über einen Atomkrieg unterhalten müssten.
Diese Zeiten sind aber anscheinend vorbei. Und das meinten nicht nur die meisten Leute, die ich heute draußen getroffen habe, sondern auch Malte Götzsche.
Ja, einmal offenbart ja der Ukraine-Krieg das Risiko. Putin macht wirklich Säbelrasseln, er droht mit Kernwaffen. Und ein verschwunden geglaubtes Thema ist plötzlich wieder auf der Tagesordnung.
Malte Götzsche hat Physik studiert. Er ist heute Juniorprofessor an der RWTH in Aachen und leitet dort eine interdisziplinäre Gruppe, die sich mit nuklearer Rüstungskontrolle beschäftigt. Und er macht sich Sorgen, dass die Gefahr von Atomwaffen mit dem Ende des Kalten Krieges zu sehr in Vergessenheit geraten ist. Und dieses Problem war schon vor dem Überfall auf die Ukraine da, denn
es gibt auch in Friedenszeiten immer die Gefahr, dass es zu nicht intendierten Atomwaffenexplosionen gab. Da gab es in der Geschichte eine Reihe von beinahe Unfällen, von falsch verstandenen Warnungen, sodass man sagen kann, wir haben wirklich Glück gehabt in den letzten 70 Jahren, dass es nicht zu einer Atomwaffenexplosion gekommen ist. Und die Frage ist, ob wir in den nächsten 100 Jahren immer noch dieses Glück haben können.
Für ihn ist das Ziel deswegen klar. Am besten wäre es, wenn sämtliche Staaten komplett auf alle Atomwaffen verzichten würden. Im Moment ist das natürlich unrealistisch. Um diesem Ziel aber etwas näher zu kommen, meint er, müssten wir das Thema mehr auf die Tagesordnung bringen. Manche Leute denken sich jetzt aber, hey, wir haben die Pandemie, wir haben den Klimawandel. An Schreckensszenarien reicht es doch eigentlich, oder?
Ja, vielleicht. Also
Ich denke, jetzt ist besonders so eine Phase, wo man sich vielleicht wieder freut, dass es wieder losgeht. Und dann kommt wieder so eine Apokalypsen-Nachricht.
Aber ich glaube, man kann halt immer über Sachen diskutieren. Man darf nicht dazu verleitet werden, zu katastrophisieren eben. Aber ich denke, wenn man einfach darüber schweigt, dann ist es trotzdem präsent, auch wenn man nicht darüber redet in der Gesellschaft.
Man muss halt selber gucken. Guckt man sich jeden Tag die Nachrichten an? Schaut man die vielleicht zweimal am Tag? Schaut man sie nur einmal am Tag? Aber man sollte es ja nicht ignorieren.
Was aber tatsächlich eine Gefahr sein könnte, ist, dass die Diskussion in die falsche Richtung läuft. Es könnte zum Beispiel der Eindruck entstehen, dass es ja auch kleine Atomwaffen gibt, nukleare Granaten sozusagen, und dass man die doch unter Umständen einsetzen könnte, um einen Krieg schneller zu beenden.
Ja, das ist genau die Gefahr, weil es gibt einmal die strategischen Waffen, das sind diese Waffen mit unglaublich hoher Sprengkraft, die bis zu Hunderttausende von Menschen töten können. Und die Gefahr gerade durch diese taktischen Waffen ist, dass in der Tat die Schwelle gesenkt wird, um Atomwaffen einzusetzen. Aber diese Vorstellung, dass das wirklich kleine Waffen sind, ist irreführend. Also wenn die über Landstrichen eingesetzt werden, je nach Bevölkerungsdichte natürlich, sterben da immer noch Tausende oder Zehntausende mit einer einzigen Waffe.
Es würde also nicht reichen, wenn wir nur mehr über den Atomkrieg reden würden. Wir müssten natürlich auch richtig über den Atomkrieg reden. Denn?
Also ich glaube niemals, dass es komplett Frieden auf der Welt geben kann. Das geht nicht, weil alle Macht haben wollen, alle wollen Geld haben. Und denke ich nicht. Aber natürlich hoffen wir, dass es nicht so weit kommt, dass jemand eine Atomwaffe zu nutzen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nehmt ihr euren Schmuck beim Sport immer ab? Also so wie einem das ja im Sportunterricht früher immer eingebläut wurde, weil man sich sonst verletzen kann. Ich gebe zu, ich mache das meistens nicht. Es ist mir zu anstrengend. Die Formel 1 hat ihre Fahrer jetzt nochmal dran erinnert, das aber wirklich bitte zu machen. Also jegliche Art von Schmuck beim Rennen abzunehmen. Wir schauen uns das ganze Thema jetzt nochmal an mit Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Du hast heute dazu recherchiert, Johannes. Bevor wir generell über Schmuck beim Sport sprechen, sag nochmal kurz, warum ist das bei der Formel 1 gerade Thema?
Ja, die Regel gilt eigentlich schon länger in der Formel 1, dass die Fahrer da eben keinen Schmuck tragen dürfen. Aber bisher wurde das offensichtlich nie so richtig kontrolliert. Also Lewis Hamilton zum Beispiel, der Rekordweltmeister, der trägt ja zum Beispiel oft Ohrringe und Piercings auch während des Rennens. Aber der Weltverband FIA hat das Verbot jetzt nochmal bekräftigt und sagt, es dürfen keine Halsketten, Piercings und anderer Metallschmuck während des Wettbewerbs getragen werden. Und der Grund ist einfach, so Ringe, Piercings und Co., die könnten bei Notfällen unnötige Hindernisse für Ersthelfer und Ärzte darstellen, so sagt das die FIA. Und der Schmuck, der könnte bei einem Unfall mit Feuer auch das Risiko von Verbrennungen erhöhen. Also die Fahrer, die tragen ja so feuerfeste Kleidung. Und wenn du jetzt aber Metall auf der Haut trägst darunter, das ja sehr schnell heiß wird, dann könnte dich die Kleidung eben nicht mehr so gut schützen.
Das klingt ja auch erstmal logisch und sehr sinnvoll. Jetzt sind die wenigsten von uns Rennfahrer. Wie ist das denn bei normalem Sport, den wir machen? Also Joggen, Fußball spielen, Fitnesstraining, was auch immer. Sollte ich da meinen Schmuck auch lieber weglassen und auf den inneren Sportlehrer in mir hören?
Also die Faustregel ist wirklich besser weglassen als tragen, ganz egal was du machst. Aber es gibt natürlich schon so ein paar Sportarten, wo es eher ungefährlich ist. Also wenn du jetzt joggen gehst oder anderen Sport machst, bei dem du alleine bist und vielleicht auch nicht gerade irgendwo am Reck oder am Barren turnst, dann wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Bei anderen Sportarten kann es wirklich gefährlicher werden. Das hat mir der Sportmediziner Professor Oliver Tobolski erzählt.
Ich hatte mal jemanden behandelt, der ein Nasenpiercing hatte, auch in einem Kontaktsport, ich weiß nicht, Basketball oder Handball, da auch eine Ausrissverletzung, wo eben das eingebrachte Piercing wegen einer stumpfen Gewaltanwendung bei einem Zweikampf ausgerissen war. Das ist natürlich dann schon eine schwere Verletzung, die auch plastisch-chirurgisch versorgt werden musste.
Ja, Oliver Tobolski hatte vor kurzem auch mal eine Handballerin in Behandlung, hat er mir noch erzählt, die sich ihr Ohrläppchen verletzt hat. Also hatte so ganz klassischen Ohrring dann drin und der wurde beim Zweikampf auch rausgerissen. Also das kommt wirklich immer mal wieder vor, sowas. Und deswegen sagt Oliver Tobolski, bei allen Kontaktsportarten, ne, also sowas wie Handball, Fußball, Basketball, wo es so Zweikämpfe gibt und so, da sollte man zumindest den sichtbaren Schmuck ablegen. Oder wenn das nicht so einfach geht, dann zumindest so abkleben mit Tape.
Was ist mit unsichtbarem Schmuck? Also weiß ich nicht, Piercings am Bauchnabel oder im Intimbereich, sind die kein Problem?
Ja, die sind durch die Kleidung ja zumindest ein Stück weit geschützt, aber in so ziemlich heftigen Sportunfällen können die dann schon zum Problem werden, nämlich dann, wenn der verletzte Sportler oder die Sportlerin in den MRT muss.
Wenn jemand notfallmäßig nach einem Sportunfall ins Kernspin müsste und er hat ein Piercing, was wir nicht kennen oder was er nicht, von dem er nicht berichtet, das ist richtig problematisch, weil das sehr heiß wird im Kernspin und das ist dann wirklich ein größeres Problem.
Ja, das Piercing ist ja aus Metall, ne, und das wird dann im Magnetfeld des Kernspintomographen sehr heiß, kann dann zu Verbrennung führen. Aber wenn jetzt der verletzte Sportler dann auch ansprechbar ist, wird er natürlich auch vorher gefragt, ne, haben Sie irgendwo irgendwelchen Schmuck am Körper, von dem wir nichts wissen, dann kann man den vorher noch entfernen.
Jetzt haben wir viel über Piercings und Ohrringe gesprochen. Wie ist das denn mit Ringen? Sollte ich die auch ablegen?
Ist besser auf jeden Fall. Ich habe darüber mit Boris Fadel von der Unfallkasse NRW gesprochen. Die haben zwar keine Zahlen darüber, wie oft jetzt solche Sportunfälle mit Schmuck vorkommen. Ist auch generell schwer, Statistiken dazu zu finden. Und wenn, dann werden nur so sehr wenige Fälle genannt. Aber Boris Fadel kennt so ein paar Beispiele. Also er hatte zum Beispiel schon mal einen Fall, da war jemand Schlittschuhlaufen, ist dann mit seiner Hand gegen die Bande gekommen und ein Finger ist dann sehr stark angeschwollen und an dem Finger war eben ein Ring. Und dann ist es natürlich schwierig, diesen Ring von so einem sehr angeschwollenen Finger wieder runterzubekommen, falls das denn da nötig ist für die Behandlung.
Muss er aufflexen dann. Kann der Finger denn auch abreißen, wenn ein Ring dran ist? Oberhorror-Story vom Sportlehrer.
Ja, also passiert ja sicher nicht jeden Tag, aber auch das kann eben passieren, sagt Boris Fadel. Der hatte da jetzt kein Beispiel aus dem Sportunterricht, aber sowas Ähnliches. Also da ist ein Schüler über einen Metallzaun geklettert und ist dann eben mit seinem Ring oben an diesen Spitzen des Zauns hängen geblieben und ja, dann war der Finger ab. Also wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann lieber auch den Ring mal ablegen.
Ja, gut. Was alles passieren kann, wenn wir Schmuck beim Sport tragen, hat uns Johannes Döbbel zusammengefasst. Und ich muss sagen, ich überdenke meine Wahl jetzt ein wenig. Danke, Johannes, für den Reminder.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich frage jetzt einfach mal ganz direkt, ohne Umschweife, wo sind eure Kontoauszüge? Viele von uns sitzen gerade vielleicht an ihrer Steuererklärung und brauchen die vielleicht auch, um auch mal nachzugucken, was habe ich denn eigentlich so ausgegeben. Und ich gestehe, bei mir läuft das alles nur noch online. Mich haben diese Berge an glänzendem Papier unglaublich genervt. Ich habe die auch nie abgeheftet und ich denke mir, ich habe doch alles digital, ist doch alles viel einfacher. Aber warum das nicht unbedingt ausreicht und warum es doch besser wäre, in die ganze Sache noch mal ein bisschen mehr System reinzukriegen, das besprechen wir mit Raimond Kudras. Er ist Steuerberater aus München, spezialisiert auf die Absetzbarkeit von Studienkosten und hat natürlich viel mit Studierenden zu tun, die eigentlich auch alles nur noch digital haben. Herr Kudras, bin ich ein Einzelfall, wenn ich nichts mehr auf Papier habe?
Also sind mit Sicherheit kein Einzelfall. Es gibt viele, die das noch ausdrucken, weil sie es ganz gerne dann auch ablegen und man ja auch die Verjährungsfristen beachten muss. Das heißt, es in Einzelfällen Sinn macht, bis zu 7 Jahre darauf zurückgreifen zu können. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich das rein digital habe, weil Digitalbanken werden ja auch mal schnell geändert oder sind teilweise im Ausland. Und es ist dann nicht einfach, diese Auszüge, diese digitalen Auszüge wieder zu beschaffen. Also manchmal macht es sehr wohl Sinn, das dann in Papierform oder in anderer Form abgespeichert aufzubewahren.
Wofür sind Kontoauszüge denn überhaupt wichtig?
Ja, Kontoauszüge spielen eben eine wesentliche Rolle als Belegfunktion und da ist es von besonderer Bedeutung eben gegenüber dem Finanzamt. Da gibt es ja auch gesetzliche Vorschriften, zum Beispiel Kontoauszüge für Handwerkerleistungen, haushaltsnahe Dienstleistungen sind von jedem Privatmann 2 Jahre lang aufzubewahren und dann geht es eben um die Funktion gegenüber dem Finanzamt, Kosten nachweisen zu können.
Aber ich muss doch gar keine Belege mehr einreichen beim Finanzamt, oder?
Ich wette mit Ihnen, dass jedes Mal dann, wenn keine Belege eingereicht werden, genau diese Belege erfragt werden, die Sie eigentlich einreichen wollten. So die Erfahrung.
Ich habe das bisher jetzt noch nicht, glaube ich. Aber das kann schon sein, dass das Finanzamt dann nachprüft und nachfragt und ich das dann nachreichen muss.
So ist es. Ich meine, es gibt dann so von den Oberfinanzdirektionen bzw. den Landessteuerämtern Anweisungen, bestimmte Dinge anzufordern. Das kann auch kleinste haushaltsnahe Dienstleistungen betreffen für irgendwelche Dinge, die hier abgesetzt worden sind. Und es ist mitunter dann recht lästig, Belege über 20 Euro nachweisen zu müssen.
Und wie wichtig ist das, die Kontoauszüge wirklich auch privat zu Hause aufzubewahren? werden? Weil erstmal könnte man ja denken, das macht die Bank doch eh für mich.
Ja, dann versuchen Sie mal bei der Bank die Kontoauszüge des Jahres zum Beispiel 2020 zu bekommen. Da werden Sie ein blaues Wunder erleben. Das wird als extrem kompliziert dargestellt werden. Und weil das alles mikroverfischt ist, kurzum ist es eigentlich gar nicht mehr möglich, nachträglich diese Kontoauszüge zu bekommen, wenn man sie nicht entsprechend aufbewahrt und dokumentiert hat.
Aber ich habe doch beim Online-Banking diese Übersicht. Da steht ja alles drin, was reinkommt, was rausgeht. Da kann ich ja über Jahre zurückgehen. Reicht das nicht?
Mir sind viele Banken bekannt, die das nach einem Jahr löschen.
Ja, aber diese Übersicht bleibt doch, oder? Also diese, ist das nochmal was anderes als ein Kontoauszug?
Also die Übersichten bleiben, sprich es muss ersichtlich sein, welche Umsätze getätigt wurden und an wen das ging, welchen Zusammenhang das hat. Aber diese Übersichten müssen halt gespeichert werden, ansonsten sind sie nicht verfügbar als Kontoauszug.
Das heißt, wenn ich in der Übersicht zurückgehen kann dann und auch 3-4 Jahre zurückgehen kann, mir die abspeichere, dann ist das nochmal was anderes als ein richtiger Kontoauszug?
Nein, das ist unterschiedlich zu sehen. Also es ist so, dass der Kontoauszug als solcher ist ja der Beleg, den die Bank bringt, wo die Zahlungsvergänge und die Wertstellung ersichtlich sind. Hat ja auch eine wichtige Dokumentationsfunktion, auch rechtlicher Art, weil man genehmigt ja damit aus den Kontoauszug und kann dem später nicht mehr widersprechen. Aber diese Übersichten, die Sie meinen, das ist sozusagen eine reine Dokumentation, die man privat macht, die jetzt nicht die Bedeutung hat wie der Kontoauszug, den ich von der Bank bekomme.
Ach so, und die werden dann auch beim Online-Banking nach einem Jahr oft gelöscht. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich die dann nicht gespeichert habe?
Dann kann man sehr wohl bei der Bank das noch beantragen, ist aber extrem kostenträchtig und zeitaufwendig.
Gut, also ich habe anscheinend viel falsch gemacht in der Vergangenheit. Wie mache ich es jetzt richtig, wenn ich Online-Banking vor allem auch habe und nicht alles immer abgeheftet habe? Wie kann ich das jetzt tipptopp in nächster Zeit machen?
Also wichtig ist, dass man das entsprechend abspeichert, meinetwegen als PDF-File für das jeweilige Kalenderjahr, wo Sie es ja dann eh für die Steuererklärung dann auch brauchen, um diese Nachweisfunktion zu gewährleisten.
Abspeichern reicht als PDF, ich muss das nicht ausdrucken.
Nee, es muss nicht ausgedruckt sein, es muss nur jederzeit verfügbar sein, sodass wenn das Finanzamt eine Nachfrage stellt oder ein Garantieanspruch entsteht aufgrund irgendeines Erwerbs von irgendeinem Wirtschaftsgut, dass man dann eben diesen Beleg auch ausdrucken kann, ja.
Ja, also meine Erinnerung ist gestellt, im Handy einmal im Jahr meine elektronischen Kontoauszüge zu speichern und abzulegen. Danke an Raimond Kudras für die Hinweise.
Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.